Tor!
1:0 für die Münchner Löwen.
Der offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist
und
Jan
damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, der nicht nur bei den Löwenfans, sondern bei allen Münchnern und Zugrosten eine Legende ist. Sein Firmensitz ist im Herzen Münchens in wirklich allerbester Lage. Sein Herz gehört aber seither den Löwen. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Dieter Didi Schweiger.
Jan, grüß dich Gott. Freut mich, dass ich da bin.
Dich habe ich schon die ganze Zeit immer auf dem Zettel gehabt. Dich wollte ich schon immer interviewen, weil du bist ja eine absolute Legende. Jeder Münchner kennt dich, ich habe es gerade schon gesagt. Jeder Zugroaste, jeder Student
ja,
kennt dich.
Und vor allem die Studentinnen. Das ist ja mein Hauptaugenmerk. Deswegen arbeite ich ja so lange. Jetzt bin ich ja schon weit über 60 und habe immer noch Bock und Lust zum Arbeiten, weil die Münchner Mädeln, ganz egal ob es Zugroaste oder hiesige sind, sind einfach erfreut. Und die Studentinnen an der Uni, wenn die lachen, dann ist es eigentlich mehr oder weniger Geld in der Tasche.
In diesem Podcast, wir werden mit dir zwei Halbzeiten aufnehmen. In der ersten würde ich gerne thematisch so ein bisschen dein Leben, dein natürlich deine Berufung, kann man auch schon fast sagen, als Verkäufer.
Die Garantie, ja.
Gerne vorstellen und dann im zweiten Teil natürlich über deine lange Löwen-Vergangenheit, was du alles miterlebt hast mit diesem Club. Du hast bestimmt besondere Geschichten auch mit dabei. Also von daher, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Und du weißt vielleicht, dass es bei diesem Podcast nicht wirklich um den Elfmeter-Entscheidung oder um das Tor oder um den Sieg oder die Niederlage im letzten Spiel ist. Es geht um dich, um den Menschen.
Wunderbar, da kann ich ganz viel erzählen, weil ich war ja, wie gesagt, gut, ist jetzt ja voll dabei. Also kann ich ja viel erzählen über mich.
Deswegen darfst du auch gleich mal anfangen mit der ersten Frage, die stelle ich immer jedem Gast. Was für ein Mensch ist Didi Schweiger?
Auf alle Fälle bin ich bodenständig, lebensfroh. Und wenn ich in der Früh aufstehe, dann geht die Sonne auf, ganz egal, ob es regnet oder schneit. Bei mir geht es einfach positiv an. Und wenn ich sage, das Leben ist eine Freude, das ist mein Paradespruch, dann stelle ich mich nicht, ich verstehe mich nicht, ich brauche mich nicht verstehen, dann stimmt das. Und wenn ich Leute den Ratschlag gebe, das Leben ist eine Freude, dann stimmt das auch. Also ich bin ein positiver Mensch. Positiv vorwärts, dankbar rückwärts, gläubig aufwärts, aber da warte ich noch ein bisschen. Und weil ich heute halt so positiv bin, kann ich viel Leute mitreißen. Und wie gesagt, das Schönste finde ich an dieser Fröhlichkeit, das habe ich von meiner Mama übrigens geerbt, weil meine Mama war auch ein Sonnenschein, ist Gott sei Dank immer nur ein Sonnenschein. Und das Positive habe ich wirklich von meiner Mama übernommen. Die steht in der Früh halt mit über 80 Jahren steht in der Früh auf und lacht. Und das ist für mich ein Vorbild. Und wenn ich mit über 60 aufstehe und lache und sage, das Leben ist ein Freitag, dann stimmt das einfach.
Das hört man bei jedem Wort, bei jedem Satz, das du sprichst, hört man das raus. Diese Intonation der Worte, der Begriffe, das hört man einfach raus.
Ja, und vor allem, Natur. Vor allem, was halt das Schöne ist, wenn du es nicht verstehen musst. Ich gehe jetzt da nicht rein und sage, jetzt muss ich den positiven Obstandl Didi mimen oder spulen. Nein, ich bin der positive Obstandl Didi. Und das freut mich und deswegen gebe ich es auch gern weiter und deswegen bin ich ein Löwenfan und deswegen mache ich meine Arbeit gern und deswegen lebe ich gern und deswegen habe ich auch Freude am Bier trinken, im Biergarten, an die schönen Mädel in München, an allem.
Da bist du ja, glaube ich, auch in München am absolut richtigen Standort, oder? München ist schon eine geile Stadt.
Also München ist für mich die geilste Stadt. Ich sage immer, wenn ich ein Interview gebe, München ist die geilste Stadt der Welt, weil, dann fange ich an, wenn wir die witzigsten Obstände haben, wenn wir das beste Bier haben, die schönsten Mädel, die schönsten Biergärten, die Wiesen. Und wenn man dann einfach ein bisschen bloß mit dem Radl oder mit dem Auto rausfährt, dann bist du in den Berg, du bist überall gleich. Also München, ich möchte nirgends anders wohnen.
Du bist ja, hast ja gerade gesagt, knapp über 60, aber bist topfit. Wie hältst du dich fit?
Ja, topfit ist eigentlich nur, wenn die Einstellung stimmt und wenn der Herrgott will. Also wenn ich jetzt krank war oder seelisch krank oder körperlich krank, dann müsste ich mich verstehen. Aber Gott sei Dank bin ich abgesehen von einer leichten Gehbehinderung, weil ich operiert man wird. Aber ansonsten bin ich bis 60 eigentlich nie im Krankenhaus gewesen, habe nie was gehabt, habe immer Sport gemacht, fahre immer Radl, bin immer gern an der Sonne, habe immer gern frische Luft. Und wie gesagt, den Hang zur Jugend, den habe ich immer noch gern. Frisches Obst, frische Mädel, das ist einfach was Schönes.
Radl fährst, hast du gesagt, wie fährst du dann Richtung Tegernsee raus, Starnberger See?
Ich fahre mit dem Radl überall hin. Ich fahre in die Berge gerne, aber da fahre ich dann ganz so weit fahre ich dann nicht, aber in München fahre ich nur Radl. Ich habe privat gar kein Auto. Ich habe am Land einen Oldtimer stehen, der ist aber zurzeit nicht einmal angemeldet. Ich habe einen Firmenwagen, einen Transporter, den brauche ich für meine Früchte. Aber privat, dass ich mit dem Auto schnell in der Wirtschaft fahre oder schnell im Biergarten fahre, das kommt gar nicht in Frage. Aufs Radl laufe, wenn ich auf die Wiesen gehe oder auf der Autoid, wo ich gern bin, lauf aufs Radl. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht so viel trinkt. Weil vom Radl zu vorbeifahren ist ja auch nicht lustig. Oder einen Führerschein nehmen, weil es Radl fast ist ein richtiger Schmarrn. Also überlegt man ein bisschen mehr, es ist gesünder, billiger. Und einfach, wenn es beim Radl fast, ich habe auch kein Mountainbike, schneide ich, sammle alte Räder. Ich habe jetzt wirklich Oldtimer-Räder, das älteste von 1900. Und die sind alle hergerichtet, das habe ich mir angeeignet, ein bisschen gerichtet. Dann habe ich ein paar Spätzchen, die mir helfen. Da muss das Licht gehen, da muss das Bremse gehen. Und wenn du halt mit dem Radl fährst, dann schaust du halt einfach. Mit dem Autofahren darfst du nicht so abgelenkt sein, du musst dich auf den Verkehr konzentrieren. Und mit dem Radl, wenn du fährst, souverän, lässig durch München, Maximilianstraße, Leopoldstraße, im Biergarten am Turm, ein Massal trinken. Ich kann auch zwei Massal trinken. Das ist halt ein Radlermassal dabei, macht ja nichts. Da kann man wieder locker, lässig heimfahren.
Ich stell mir das bildlich vor, wie du. Ja, ich sag das einfach mal, wie so ein König die Leopold-Ludwig-Straße entlang fährst, schön immer winken, den Fashion-Mädels hinterher.
Das ist total schön, weil es ja wirklich, wenn du halt Positives ausstrahlst, dann kriegst du es ja wieder zurück und dann wieder zur Herausforderung und dann wieder gleich da vorne, zwei Straßen weiter, oder wirklich ein witziges Mädel, ein Jungsmädel eigentlich, lacht. Und, Entschuldigung, da muss ich natürlich am liebsten vorher schon lachen, aber nachher dann ganz bestimmt. Also das macht einfach Freude.
Absolut. Und dass du an der frischen Sonne bist, das strahlst du raus. Braun gebrannt.
Ich bin natürlich Sommer wie Winter mit einer Gesichtsverbalia im Freien Arbeit. Wenn ich am Standl stehe, dann bin ich im Sommer, stehe ich natürlich lieber vorn wie hinten, weil vorn spielt die Musik. Vorn sind die schönen Mädel, vorn kauft der Kunde ein. Hinten drin stehe ich nur, wenn ich, nie eigentlich, also nur, wenn es mir schlecht geht. Und nachdem es mir nie schlecht geht, stehe ich auch nicht hinten drin.
Du hast gerade gesagt, deine Fahrräder, die du auch sammelst, würdest du sagen, bist du ein Nostalgiker?
Also bei all die Räder, bei all die Autos, bei all die Uhren, bei all die Möbeln, da bin ich ein Nostalgiker, aber bei den Mädeln, der versand wirklich ruhig, ein bisschen jünger sein.
Ich höre schon raus. Es dreht sich viel um die Fashion-Malen hier in München.
Ja, das ist, also manche haben halt einen Spleen für wirklich einen Porsche oder so, aber das juckt mich alles gar nicht, die Geschichten jucken mich gar nicht. Ich finde es witzig, mit dem Radl mit irgendeinem Mädel im Biergarten fahren. Das ist für mich ein schöner Tag.
Und gerade bei den Benzinpreisen ist es auch nicht die verkehrteste Entscheidung.
Jetzt ist es ja gerade im Moment ganz brutal. Also da bin ich direkt froh, dass ich nicht an den Tankstelle fahren muss, sondern dass mein Radl aufpumpen muss, wenn ich meine Platten habe. Das ist dann meine einzige Geschichte. Oder halt einmal neue Ketten, wenn es reißt. Aber so auftanken für einen 100er. Ich tanke schon auch für einen 100er auf 4 Biergartenbesuche. Das teile ich dann auf mit Brotzeit.
Oder auf 8 Wiesen Mass dann.
Ja, ich glaube jetzt, das reicht dann nicht mehr. Ich glaube, dass nur 6 werden. Irgendwie glaube ich das Gefühl, dass sie ganz schön teuer werden. Aber wenn man auf die Wiesen geht, soll man auch nicht sparen. Dann soll man halt, wenn man knickeln will auf der Wiesen, sage ich immer, dann soll man gar nicht gehen. Und wenn man geht, dann soll man mal 2-3 Mass trinken. Du musst dann nicht jeden Tag gehen.
Jetzt, du kennst ja Gott und die Welt durch deinen Obsthandel. Kennst bestimmt auch einen Dieter Reiter. Sag mal, gibt es die Wiesen heuer? Kannst du das verraten? Kannst du aus dem Nähkästchen plaudern?
Nein, also mit Dieter Reiter rede ich eigentlich ganz wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Den habe ich eigentlich eher immer ein bisschen so. Wir sind politisch ein bisschen auseinander. Wir sind also auch, weil er rot ist und ich ein blauer, ja. Sind wir auch ein bisschen auseinander. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde ihm nie einen Vorwurf machen. Aber in keinster Weise, in gar keiner Richtung, aber wir sind jetzt nicht diese Spätschen. Da wollte ich keine München, 1000 andere, mit denen ich besser. Gaudi machen konnte und Witz machen konnte. Also, und ich habe noch nie die Möglichkeit gehabt. Ich glaube, wenn ich ihn sehen darf, würde ich schon Servus sagen, aber der war bei mir noch nie am Obstand. So die anderen Oberbürgermeister, die waren eigentlich alle da. Ganz egal, ob es jetzt, was weiß ich, was politisch anders waren oder Bayern-Fans waren, völlig wurscht. Also die waren schon bei uns, bei mir am Standl. Aber Dieter Reuter habe ich eigentlich noch nie selber irgendwo so gesehen zum Servus sagen.
Dann ist er der Einzige von den 1,6 Millionen, der noch nie da war.
Nein, es gibt nur zwei andere, 3 sind es insgesamt. Es sind nur 3, die ich nicht kenne, aber irgendwann kommt er einmal, bin ich mir sicher. Der wird sich bestimmt einmal einen blauen Apfel holen oder Blaubeeren.
Stimmt, ja, kannst du ihm gleich mal andrehen. Du, dein Lebensmotto, das Leben ist erfreit. Deswegen für die, die das nicht kennen, also wollen wir mal was vorspielen, oder? Schauen wir uns mal an. Was das auf sich hat. Das Leben ist erfreit, die Mutter aller Imagefilme.
Das war ein Riesengaudi. Das war so vor 6, 7 Jahren. Vor 6 Jahren sind die zwei Mädels, die da bei dem Film mitgespielt haben, sind, das waren die Praktikantinnen von der Werbefirma Sigma, sind gekommen und haben gesagt, hey Obstandl, Didi, hast du Lust, dass du beim Film mitmachst? Dann habe ich mir gedacht, die zwei Mädels, weil die ziemlich so forsch aufgetreten sind, sage ich, ihr seid bestimmt von der Filmakademie und wollt halt wieder was zum Üben machen, aber ich mache gerne mit. Nein, wir sind von der Firma Aldente Entertainment und wir wollten einen Imagefilm planen. Jetzt müssen wir mal rumschauen in München, wer dafür geeignet wäre. Da brauchst du ja gar nicht mehr lange rumschauen. Ja, wir gehen da an Fiktualienmarkt und schauen ein bisschen rum, haben sie gesagt, wir brauchen halt einen Obstand. Da brauchst du nicht mehr rumschauen, ihr kommt ja sowieso zu mir. Das war doch eine klare Geschichte. Dann haben die Mädels gesagt, ja, jetzt schauen wir jetzt erst einmal rum. Und am nächsten Tag kommen wir so einmal her, sage ich, Mädels, ich habe so gesagt, ihr kommt zu mir, das war doch eine klare Geschichte. Da haben wir die Wiesen, gell? Dann haben sie gesagt, ja, wir sind gern bei dir und wir würden ganz gerne so einen Imagefilm drehen. Und dann haben wir diesen Imagefilm gedreht, der wirklich lustig war. Den haben wir gedreht auf 3 Abschnitte, einen ganzen Tag, die haben sich völlig Mühe gegeben mit Drohnen, die sind mit Drohnen gegeben, haben die Straßen abgesperrt, haben sich gut vorbereitet. Im Studio, da war ja ein bisschen so langweilig, das war mir irgendwie zu blöd. Da war ich in so einem Stuhl drin gesessen, wie so ein Schimpanse. Das war ein bisschen eine blöde Geschichte, da war ich gar nicht so zufrieden mit, aber in der Summe hat es super passt. Und dann am Obstandl war natürlich der Chef und dann in der Großmarkthalle. Dann habe ich gesagt, nein, Großmarkthalle fahre ich nicht mit rein, weil ich bin ja nie in der Großmarkthalle, mein Bruder kauft ein. Dann haben die gesagt, nein, es geht jetzt nicht um den Obstandl, Didi, um dich persönlich, sondern um den Obstandl, Didi. Und der Obsthändler muss ja normal in der Uni einkaufen. Also nicht in der Uni, in der Großmarkthalle. Dann habe ich gesagt, ja, logisch, dann fahren wir da rein. Dann war witzig, dann war da drin der Klofritz. Kennst du den Klofritz noch?
Nein.
Der Klofritz hat bei Bayern gespielt. Das war so ein Jugendspieler, der hat da zu Augenthalers Zeiten gespielt. Und den kenne ich schon ewig lang. Und der hat selber Obst gehandelt mit am Stand in der Innenstadt. Und dann, der arbeitet jetzt in der Großmarkthalle und dann hat er gesagt, Didi. Dann habe ich gesagt, ja, mit dir mache ich das gerne. Und dann haben wir mit dem roten Lumpen quasi, haben wir dort ein Fachgespräch über die Äpfel geführt.
Als erster Satz ist mir aufgefallen, wer ist wir? Weil es geht ja darum, wir sind der Obstandl, Didi. Wer ist wir? Wer steht neben dir noch hinter diesem?
An dem Obstandl, das hat er eigentlich nur so allgemein gemeint, also das bin nur ich. Ich bin der Obstandl, Didi. Also ganz. Das ist eine Firma, ich bin also quasi mein Hans Wurst selber, ich bin der Depp, der arbeitet, ich bin der Depp, der verkauft und der mir das wieder am Abend heimgeht, aber ich bin gern der Depp. Also ich möchte da gar nicht 3 so Kräftelhaber haben, die da mitreden oder mit. Ich möchte, dass keiner dort steht, ich stehe immer dort. Wenn ich so wie im Winter jetzt meine Winterpause habe und dann steht keiner dort, ich möchte auch nicht, dass den ein anderer macht. Ich komme und dann möchte ich den 8-9 Monate durchziehen und dann bin ich der Spaß hat an der Arbeit und dass die Leute zu mir gern kommen, weil ich ihnen eine gute Ware gebe und weil es, was noch viel wichtiger glaube ich, ist für die gute Ware, ist, dass ich ihnen Lebensfreude mitgebe. Die müssen an meinem Standl, jeder Kunde ist mein Ziel, dass er von meinem Standl weggeht und sagt, da habe ich jetzt gern eingekauft. Und schmecken soll es natürlich auch, weil wenn ich einen Trick gebe, ist nicht gerecht ihm gegenüber, aber wenn er weggeht, soll er das Gefühl haben, jetzt habe ich ein paar gute Früchte gekauft und das Lebensmotto von dem, das übernehme ich und dann ist meine Mission erfüllt.
Im Video selber bist du der CEO, der Sales Management, also quasi.
Ja, der hat da schon alle Modisprüche und alle Firmenfakten damit eingebaut, aber das hat schon passt.
Und also tatsächlich jedem würde ich dieses Video ans Herz legen, weil es einfach unfassbar witzig ist, weil es so hochgestochen, aber doch so ehrlich ist und so zutreffend, wenn man die Bilder sieht. Das könnt ihr ja natürlich jetzt nicht, aber geht gerne in YouTube, gebt ein, das Leben ist erfreit. Und die Mutter aller Imagefilme, es ist wirklich super
lustig. Was halt an dem Film das Witzige war, der war ironisch gemeint. Der verarscht ja eigentlich alle großen Firmen, dass man eigentlich, ganz egal was man verkauft, Autos, Arzneien, irgendwelche Maschinen, du kannst eigentlich immer dasselbe sagen. Und das hat man halt da wunder. Und weil er eben so ironisch und gut gemacht war, der ist schon professionell gemacht worden. Und wir haben mit diesem Imagefilm auch einen Filmpreis gewonnen. Das war das ganz Witzige, da bin ich nach Düsseldorf aufgeflogen. Dass wir den überhaupt gewonnen haben. Da waren ja 1000 eingereichte Filme für den Filmpreis. Und dann waren sie vor mir, dann hat man über das Internet abstimmen können. Und die dort haben wir so eine Jury gehabt. Das heißt, also zweiteilig im Jury, die letztjährigen Gewinner und im Internet. Dann war er im Internet drin, hat er 10.000, 100.000, der hat über 1 Million Klicks gehabt dann irgendwann einmal. Und dann waren witzigerweise die letzten 6, die an dem Filmpreis noch teilnehmen konnten, die also in der Endausscheidung waren, das war dann wirklich Mercedes, Ford, Stihl, das Berchtesgadener Land mit einem wunderbaren Film über die Alpen und Edeka. Oder Rewe, das weiß ich jetzt nicht. Irgendwas war so ein Großkonzern. Und das kleine Obsthandel. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir immer mehr Glitz gehabt haben. Und dann hat Mercedes, das war die Baerbock, die Reiterin, die hat dann ganz in ihr Ding, weil die hat man ja sehen können, wie vielleicht schon welchen Platz wir einnehmen. Dann waren wir Zweiter, Dritter, Erster. Und dann sind wir nicht mehr weggekommen vom Ersten. Und dann hat sie gedacht, jetzt muss ich irgendwas machen. Dann hat sie im Internet ja da so Facebook-Freunde gehabt und Seiten mit über 1 Million Zuschauern. Dann hat die auf einmal gesagt, liebe Mercedes-Freunde und Reitfreunde, wir haben da so ein Imagefilm und da stimmt es für uns ab, dass wir den gewinnen. Und dann hat das witzigerweise die Monika Gruber gesehen. Die Gruberin, die Moni. Das war, da muss ja auch noch eine nette Geschichte sein, weil die ist total witzig. Da gibt es am Bayerischen Rundfunk gibt's also eine Sendung, das hat Mittag 12 oder Stammtisch heißt das, gell? Das kommt am Sonntagmittag. Und dann ist die Gruberin dort der Gast gewesen, der interviewt wurde. Und dann fragt halt dieser Moderator, die Gröberin, der fragt alle, sei wie dann, zu einer bestimmten Zeit, was ihr in der vergangenen Woche gefallen hat und was ihr nicht gefallen hat. Und Moni hat dann ganz letztlich gesagt, ja, nicht gefallen tut mir, ich sage es jetzt nicht, weil es ja wurscht ist, was gesagt hat, aber das war jetzt ein Schmarrn, wenn ich das wiederhole, was ihr nicht gefallen hat, aber auf alle Fälle hat sie gesagt, gefallen habe ich da, habe im Internet diesen Imagefilm gesehen mit dem Gemüsehändler, wisst ihr, da an der Uni dort, den Gemüsehändler, den finde ich legendär, den müsst ihr euch unbedingt anschauen und wenn ihr euch den anschaut, dann geht es euch danach viel besser. Und dann habe aber ich die Sendung nicht gesehen. So dass zu mir kommt einer, ja, hey, hast du eigentlich mitgekriegt, dass die Gröberin dich im Film erwähnt hat? Sag ich, nein, wo? Dann kann man das ja noch podcasten, da kann man nachschauen, irgendwie reinschauen. Und dann sagt der Spätze zu mir, weil ich ja kein Internet habe, ich bin also internetfremd total, ich bin einer vom alten Schlag, da bin ich noch ganz altbacher. Dann sagt er, geh weiter, wir treffen uns im Tambosi und trinken dort einen schönen Kaffee. Das war auch Winter. Warm war es schon ein bisschen, so wie heute ungefähr, super schön. Dann sagt er, da schau her, sagt er. Dann haben wir das nachpodcastet, dann haben wir geschaut, auf einmal Sigi Gröberin, wie es mich erwähnt. Und ich werde es nicht glauben, das ist also keine Geschichte von der toten Sau, das stimmt. Keine Minuten später, geht um das Tambosi-Eck die Gröberin. Ich schaue wieder ein Schwammerl, sie schaut wieder zwei Schwammerl, dann sage ich, du bist der Gröberin. Dann sagt sie, du bist so der Gemüsehändler. Sage ich, hock dich her. Trinken wir da einen Kaffee, habe ich gesagt, die Leute haben einen Kaffee. Sag Gruberin, du, das seid ihr jetzt sau gerne, aber ich habe jetzt keine Zeit, weil ich da vorne so einen Deppen triff, gell? Sag ich, du, wenn du einen Deppen triffst, der Depp kann doch warten, oder? Sagt sie, stimmt eigentlich, dann haben wir einen Kaffee, da hat die irgendeine Geschäftsbesprechung gehabt, dann sag ich mit so einem Deppen, sag ich, ein Depp kann warten. Und ja, genau, wie gesagt, dann haben wir einen Kaffee getrunken, haben wir einen riesen Gaudi gehabt, haben ein schönes Foto miteinander gemacht und dann ist halt irgendwann zu ihrem Geschäftstermin gegangen. Aber das war der Zufall. Ich schau mal, das Ding im Internet da und dann rennt sie ums Eck, weil sie da vorne beim Schumanns Geschäftsgespräch gehabt hat. Das war so lustig. Und genau, und dann hat die dann in ihrer Facebook-Seite hat die dann auch nochmal auslassen, hey Freunde, was ich von Mercedes kann, das kann ich auch. Ich sage jetzt nicht, ihr sollt für den Film abstimmen, aber schaut es euch hoch. Und wenn euch gefällt, dann könnt ihr ja wissen, was der so hat gemacht. Ja gut, dann haben wir halt diesen Imagefilm, den Imagepreis auch noch gewonnen, den Filmpreis. Und dann hat Joko Klaas moderiert in Düsseldorf, in der Alten Oper. Und dann hinter mir war wirklich in der Reihe, hinter mir waren die Mercedes-Fritzin gehabt, da im ganz steif mit Anzug. Und wir sind da total lässig aufgefahren. Und dann
im weiß-blauen Hemd wahrscheinlich?
Nein, aber ein helles Hemd und ein blaues Sakko. Ganz klar, weiß-blau, logisch, in den Farben weiß und blau. Es gibt ja gar ein Ding nicht. Und dann hat es geheißen, der Filmpreis geht an den Obsthandel Didi. Und dann waren die zwei Typen da, Joko und Klaas. Die habe ich auch nicht gekannt, weil ich kein Fernsehfritz bin. Aber die waren total lustig und haben da auch Gaudi gemacht. Und dann war das riesig. Und dann haben wir den Filmpreis abgesandt. Das war witzig.
Also der Film ist wirklich sensationell. Also ich habe herzlich gelacht, als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe. Und es kommt natürlich auch, das haben wir ja gerade schon gehört am Anfang, viele hübsche Mädels.
Ja, das ist also, die Gegend ist natürlich legendär. München von Haus aus und dann halt, wir haben ja alles da. Wir haben vorhin die Kunstakademie, selbst in der Kunstakademie sind die, in meinen Augen sogar die schönsten Frauen. Die gepflegtesten und die meinen, die lässigsten zu sein, sind die BWLer und Juristinnen. Klar, die sind von daheim, die haben das Chanel-Kleiderlo, aber die total lässigen sind an der Kunstakademie. Und das sind Frauen, die sind halt einfach mit der Lazos Naschi. Und das ist dann, das hat dann nochmal was drauf. Also. Und dann haben wir einen englischen Garten gleich drin. Da geht es in den englischen Garten rein, da rennt teilweise halber Nacker drin im Sommer. Und da ist alles da. Schwabing geht da hinten, die Amalienstraße mit den Kaffeehäusern. Also wir sind ja mittendrin im Eldorado. Und dann halt die Uni selber. wenn wir mit 100.000 Studentinnen und Studenten.
Deinen Laden hattest du erst in der U-Bahn, also im Aufgang?
Na,
aber jetzt bist du rausgefahren, oder?
Nein, ich habe den nie drin gehabt. Ich stehe immer da an dem Eck, Ecke Adalbert-Ludwigstraße, stehen wir schon fast jetzt 40 Jahre bald. 39 Jahre werden es nächstes Jahr, genau. In der Saison das 39. Jahr. Mhm. Die war ja vorher was anderes. Ich habe ja vorher ganz andere Ausbildung genossen.
Was hast du denn gemacht?
Ja, ich war ja, also ich bin in Heidhausen in die Schule gegangen, war mir so ein Straßenköder, habe Fußball gespielt an die Kellerfenster und habe als Lerner habe nichts gemacht. Und dann haben sie halt gesagt, du bist eigentlich gar nicht so blöd, du kannst auf eine höhere Schule gehen. Dann habe ich gesagt, naja, faul war ich von Haus aus, Lerner wollte ich gar nicht. Und dann sind halt die guten Noten in der ersten, zweiten, dritten Klasse, war das ja völlig wurscht. Da war ja, da hat meine vorhandene Intelligenz gereicht, dass ich nicht gar so abgesagt bin. Aber dann wirst du dann halt ums Lernen gegangen, jetzt vierte, fünfte, sechste, wo andere Realschule oder Abitur oder Gymnasium gehen, da war halt immer nur faul. Und dann sind dann die Noten schlechter geworden. Dann hat die Lehrerin, das war, muss ich jetzt wirklich lobend erwähnen, Frau Hofmann. Die war in der Wirtschule, so eine ältere Frau, die war eigentlich gar nicht älter, aber die hat immer alt gewirkt, weil sie halt so eine Altbacherin war, aber total nett. Hat gesagt, Dieter, mit dem muss ich jetzt mal reden, ernsthaft. Die hat mich wirklich zur Brust genommen und gesagt, Dieter, du bist gar nicht so blöd, wie du dich verkaufst. Aber wenn du so weitermachst, so faul, dann wirst du mal nie einen gescheiten Ausbildungsplatz kriegen, weil die nimmt keiner, weil einen Deppen nimmt man nicht. Ich denke, oh, jetzt Depp bin ich eigentlich gar nicht. Gell? Und dann habe ich wirklich, aufgrund von dieser Ansprache von der Lehrerin, habe ich dann ein bisschen umgedacht, habe dann selbst meine Hausaufgaben gemacht, habe ein Heft, ich habe nie ein Heft geführt, ich habe eine katastrophale Heftführung gehabt. Also das hat ausgeschaut wie ein Mickey-Maus-Heft, also gar nichts. Und dann habe ich wirklich mich, da in der siebten Klasse war das die Wende dann. Dann habe ich ein bisschen gelernt und dann hat es also auch noch wirklich gereicht, dass ich wirklich gute Noten sogar noch zum Schluss gehabt habe und dann mir damals noch, das war ja 74, die Ausbildungsplätze noch selber rauszugehen. Ich hätte zur Bank gehen können, Versicherung, aber ich bin jetzt zum Arbeitsamt gegangen, im öffentlichen Dienst.
Beamter.
Ja, das war halt, passt überhaupt nicht zu mir, aber ich wollte halt,
ich wollte gerade sagen.
Eigentlich wollte ich ja Sportlehrer werden. Das hätte mir total gesagt, weil Fußball gespielt habe ich auch im Verein, sportlich war ich immer. Und lustig, aber dann hätte ich nach Rosenheim in der Schule gehen müssen. Da hast du in Rosenheim eine Schule gegeben, da hast du nebenbei dein. Früher hättest du mit Realschule noch einen Sportlehrer machen können. Da hättest du Realschule auf einmal gebracht und den Sportlehrer. Und dann habe ich aber weggemessen von meinen Spätzchen und ich war immer gern Fußball spielen und Geschichten und Gaudi machen. Da habe ich gesagt, nein, dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen. Da war ich in der Berufsberatung sogar. Bin ich reingegangen, Berufsberater, der Kerli hat der geheißen. Der müsste eigentlich heute so 110 sein, aber ich glaube, dass er nicht mehr lebt. Aber ihr loben trotzdem, wenig lobend, hat er gesagt, ja mei, du bist eigentlich ein ganz witziges Bierstall, dumm bist du nicht, du kannst eigentlich bei uns gleich anfangen. Dann habe ich das so überlegt im Arbeitsamt, das hat eigentlich damals so einen seriösen, sicheren Arbeitsplatz, das ist doch was für so einen Buben. Heute, da die lachen drüber, aber ich so wusste, da habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Dann habe ich dann später mal erfahren, dass mit die bloß genommen haben, nicht weil ich der Beste im Zeugnis war, sondern weil ich halt, die wollten in einem Ausbildungsjahr einen, der ein bisschen Gaudi reinbringt. Also der nicht direkt.
Klassenclown.
Ja, genau, so ungefähr. Der halt nicht direkt auf der Brennsuppe hergeschwommen ist, aber halt ein bisschen Gaudi auch reinbringt, der Stimmung reinbringt. Und mit Stimmung, das haben die damals schon festgestellt, kann man so ein Ausbildungsjahr ein bisschen positivieren. Das war ich. Und habe auch die Prüfung dann von 6, wir waren 6 in dem Ausbildungsjahr, war ich der Zweitbeste, als ich war. Also das ist jetzt kein Erfolg, aber ich war nicht der Dümmste, mir garantiere nicht.
Dann hat es umgeschlagen.
Und dann, genau, und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht, aber im Außendienst, habe Schwarzarbeit ermittelt, was jetzt der Zoll macht, war ich Ermittler. Das hat mir dann total Spaß gemacht. Mein erster Auftrag war der chinesische Turm. Da haben der Türke, Özgün Ümenül, bezieht Arbeitslosengeld und spült am chinesischen Turm, bitte ermitteln Sie. Das war dann mein Auftrag, dann bin ich da hingegangen, mit der Aktentasche unter dem Arm. Kurzsack, ich weiß noch genau, Kurzsack habe ich gehabt, ohne Krawatten. Bin hinmarschiert, habe ich gesagt, ist der Geschäftsführer da? Nein, der ist gerade irgendwo, irgendwas erledigen, darf mir einer dabei ein Maß Bier geben. Also, Bier darf man nicht trinken. So ein Radler habe ich, war jetzt super. Das war ich da wirklich bei meinem ersten Auftrag am chinesischen Turm geguckt, habe dort einen Radler habe ich getrunken und dann eine Stunde später war der Geschäftsführer immer noch nicht da, dann bin ich heimgegangen, unverrichtete Dinge und bin dann am nächsten Tag gegangen. Aber der Job hat mir Spaß gemacht, ich war nie der bäse, steife, dumme Beamte, der also nur seine Paragraphen ausgebildet hat und nicht mitdenkt hat und nicht menschlich war. Ich habe das alles lässig gemacht. Ich habe damals schon das Gefühl gehabt, das Leben ist erfreut und dann habe ich meinen Job auch so gemacht und es ist total gut rübergekommen.
Leben und leben lassen.
Ja, genau. Man muss nicht an jeden, wenn man die Möglichkeit hat, es gibt auch Polizisten, die lässig sind, es gibt welche, die sind stocksteif, die haben einen Stecker am Schädel aufgeregt in der Früh. Aber das passt schon. Also das hat man auch lässig machen können. Aber dann habe ich wieder in den Innendienst müssen und habe Akten bearbeitet, weil sie ständig gestrichen haben. Und ich war der jüngste Ermittler und dann habe ich halt im Amt drin Akten bearbeitet, dann habe ich zum Fenster rausgeschaut, Pegel sind vorbeigeflogen, so wie da jetzt gerade im Moment, blauer Himmel, dahin fliegt der Vogel und ich hocke da herin und bearbeite Akten. Ich habe vor mir gesagt, nein, irgendwann reicht es mal, muss man nach 9 Jahren und 9 Monaten muss man draufkommen, dass man sagt, Ende, und dann bin ich Obstandl-süchtig geworden und das habe ich dann gemacht.
Der Schritt ist sehr, sehr hart und sehr kontrovers. Also was man kann es eigentlich sagen, was ganz anderes.
Das war was ganz was anderes und ich muss heute noch 40 Jahre sagen, 40 Jahre Obstandl, ich bereue keine Sekunde, diesen Schritt gegangen zu haben. Meine Eltern haben gesagt, einen sicheren Arbeitsplatz aufgeben. Mein Opa, meine Oma, die waren völlig entrüstet, weil ich für den ich war, ein Mitarbeiter im Arbeitsamt, da sind Fegel drin, dass der schwindelig wird. Da sind total lässige, gute Typen drin, die auch in der Arbeit gescheit waren, aber da sind auch, wie halt in jedem Amt. Gell? Ich mag jetzt nicht über die Amter schimpfen, aber ganz egal, Krankenkasse, Finanzamt, das wissen wir alle miteinander, da sind Bumsköpfe drin, dass der schwindelig wird und sind lässige drin. Und aber ich habe dann gesagt, nein, Ende 9 Jahre, 9 Monate reicht genau. Und 9 Minuten, und dann habe ich gesagt, aufhören und mir Standler, das war ganz was anderes. Und ich bereue keine Sekunde, weil das macht einfach total Spaß und heute noch.
Aber wie wird man Gemüsestandler? Ist ja nicht so, dass man jetzt in der Süddeutschen irgendwie schaut, Stellenanzeigen und da irgendwie Obststand zu verkaufen oder Aufgabe von einem Geschäft und Übernahme.
Sagen wir, da habe ich natürlich das Glück gehabt, ich bin jetzt ja nicht von A nach B gegangen, also vom Beamten zum Gemüsestandler. Und mir einfach ein Standl gekauft hat, mein Bruder, der Schorsch, der Bruder, der ist 1,5 Jahre älter, ganz anders wie ich, ist ein Bayern-Fan, ist ein politisch warm auseinander und wir waren total, der hat früh geheiratet, ich dir, wir waren total anders, aber wir sind, der hat dann Schokoladenbutter gegessen, ich Vanillenbutter, wir waren wirklich völlig auseinander, aber wir sind Brüder und wir halten total zusammen und der hat beim Dahlmeier gelernt, also hat ein Fachwissen über Obst, Gemüse, Südfrüchte, über gute Sachen, über Lachs, über Fisch, über Fleisch, über alles, hat der Fachwissen gehabt. Dann ist er aber nach der Ausbildung vom Dahlmeier ist er zum, damals hat es noch ein heißes Kaffeegeschäft gegeben, das war so ein Supermarktkonzern wie Edeka oder Rewe, hat da dort dann einen Filialleiter gemacht und hat dann ausgebildet dort und hat dann die Filiale in der Türkenstraße gehabt. Türkenstraße ist da bei mir am Obststandl am Seck hinter, die zweite quer, ist die Türkenstraße. Und da ist er jeden Tag an einem Obststandl vorbeigegangen, an der Uni, an unserem Obststandl jetzt. Und da ist er vorbeigegangen und da war ein Grieche gesessen. Der Grieche ist hinten drin gehockt, hat geschaut, als wenn er gerade sein Geldbeutel verloren hätte. Also der war ekelhaft, grantig. Und dann, das hat er dann selber mitverfolgt, wenn der Student gekommen ist, oh, ich kriege eine Banane. Hat er gesagt, nichts, da hängen drei, die drei nimmst. Also der war nicht lässig und nicht locker. Und dann hat er sich gedacht, ha gut, nein, aus diesem Obststandl kann man mehr machen. Dann ist er hingegangen zu dem, hat er gesagt, du, ich darf dir gerne das Obststandl abkaufen, ich gebe dir 5.000 Mark, aber dafür bist du morgen fort. Hat der Krieg gesagt, gute Angebot, aber zu wenig. Na gut, mein Bruder hat sich Gedanken gemacht, wo kriege ich Geld her? Geld hat er keins gehabt, aber er hat halt alles organisiert, alle Pfandflaschen zurückgebracht. Aber hat halt geschaut, dass er 10.000 zusammenbringt. Dann hat der Krieg wieder gesagt, nein, zu wenig. Dann hat mein Bruder gesagt, so, jetzt mache ich wirklich alles, jetzt verkaufe ich meine Hausschuhe. Nein, Gaudi halt, aber er hat meine Eltern und überall um mich und überall geschaut, dass er Geld auftreibt. Dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich 20.000 Mäuse da, dafür druckst du aber heute noch. Und der Krieg hat dann über die 20.000 Mäuse verdammt viel Geld und ist dann aufgestanden, haben sie das Geschäft gemacht und weg war. Und mein Bruder hat dann den Stand übernommen, ein Jahr mit seiner Frau. Seine Frau, die Ingrid, ist dann schwanger geworden gleich im ersten Jahr, weil das Leben ja frei ist, halt auch überall. Und dann ist die Frau ja beim ersten Kind daheim geblieben, dann muss er ein bisschen aufs Kind. Dann hat mein Bruder die Salon gemacht und dann hat mein Bruder mich gefragt, und ich habe im ersten Jahr eher am Samstag immer geholfen. Also ich habe Montag bis Freitag unbefriedigt im Arbeitsamt gearbeitet, völlig gefrustet, nein, nicht völlig gefrustet, aber halt nicht so ausgepowert, wie es ein junger Mann, ein gesunder, ein lebensfroher macht, bin ich raus. Und dann habe ich am Samstag immer geholfen. Und das hat mir dann so Spaß gemacht, dass mein Bruder in der Früh bloß noch gekommen ist, hat aufgebaut, ist er heimgefahren. Ich habe dann verkauft, habe die Abrechnung gemacht, habe zusammengeräumt und da hat sich ja die Standl noch um 14 Uhr waren da noch Ladenschlusszeiten, 14 Uhr am Samstag, dann habe ich also nicht so lange gearbeitet. Dann bin ich rübergegangen, habe mein Standl zusammengebaut, die fescherste Mädel, waren da Spaß hat es gemacht, ich habe gedacht, ich bin, da hocke ich 10 Jahre im Arbeitsamt, die Depp und da ist Leben, da spielt Musik. Und dann habe ich das so Spaß gemacht und dann bin ich dann auch in Dreitsch gegangen, habe mir Kaffee gehabt, bin wie ein Radl schon rumgefahren, im Englischen Garten am Turm bin ich gegangen, habe ich gedacht, mei, du bist ja im Eldorado, du bist ja eigentlich im Paradies an dem Obststandl. Und dann ist das zweite Kind gekommen bei meinem Bruder und seiner Frau. Und dann hat mein Bruder gesagt, du, machen wir das miteinander. Und dann bin ich mit einem Lächeln im Arbeitsamt reingegangen und habe gesagt, so, jetzt reicht's. Ich habe da so 9 Jahre und 9 Monate den Schweigendieter völlig ausgenutzt, habe für seiner guten Laune gelebt, jetzt mag ich nicht. Nein, ich habe dann kündigt, ist alles fair und anständig über die Bühne gegangen, ja, und dann war ich der Obsthandel-Didi. Genau. Und mein Bruder hat dann mit seiner Frau gegenüber das Obsthandel aufgemacht. Also jetzt haben wir jeder sein Obsthandel und freue mich schon wieder, wenn ich jetzt dann im Frühjahr, wenn ich wieder rieche und alles, wenn es wieder schön wird.
Deswegen auch der Spruch in kompetitiver Lage.
ja, genau. Das hat schon einen Grund, genau.
Es ist eine fantastische Geschichte, ja. Wie oft, also du hast gesagt, die Öffnungszeiten bis 2, aber nicht mehr, oder?
Nein, ich hatte jetzt richtig lang. Also eigentlich für mein Alter viel zu lang, aber wenn was Spaß macht, ist nichts lang.
Eben.
Wenn ich halt 30 Stunden einen Job mache in der Woche, der mir nicht Spaß macht, dann ist das lang und vergeudete Zeit. Ich habe aber, glaube ich, 80 Stunden oder vielleicht sogar noch mehr in der Woche, wohlgemerkt nicht im Monat, in der Woche, und macht mir Spaß. Und wenn ich am Abend zufrieden ins Bett gehe, mache mir keine Gedanken, das war halt eine Stunde zu lang oder passt schon, ich kann alles machen, ich kann essen, trinken, lieben, alles daneben da und das reicht mir.
Gibt ja wahrscheinlich keine festen Öffnungszeiten, oder?
Ah ja, ich fange schon ziemlich früh, also wenn ich mal genau rechne, bin ich um 4, 7 dort und bin am Abend um 9, 9:30 daheim. Also es ist schon ein verdammt langer Tag und dann 6 Tage in der Woche. Aber ich mache im Winter zu lange und kann mich total erholen, was ich jetzt alles mache. Da bin ich völlig energiegeladen und bärenstark und wie gesagt, wenn man dann sagt, das Leben ist erfreut, dann geht es auch wieder
an. Ab wann geht es wieder an?
Jetzt
Semesterstart?
Nein, Anfang April. So Anfang April starte ich wieder vor Ostern. Wenn es wieder schön ist, fange ich vor Ostern an. Wenn es kreislich ist, nach Ostern.
Also, so wie es magst.
So wie ich mag, genau. Und das ist halt die Schöne, wenn man so lange arbeitet, dann bin ich jetzt nicht mehr so gierig und hungrig und muss einem Geld nicht hinterherrennen, dass ich sage, ich muss jetzt das ganze Jahr durchhaben. Gott sei Dank.
Und du arbeitest an der frischen Luft?
Arbeite an der frischen Luft, bin pumperl gesund und macht mir Spaß. Also, das ist eigentlich ein Job, der unbezahlbar ist.
Darauf wollte ich mich gerade hin, weil an der frischen Luft brauchst wahrscheinlich trotzdem eine Maske in der heutigen Zeit wegen der Corona-Pandemie.
Ach Gott sei Dank, nein, bin ich im Freien. Nein, das ist ja die Schöne, wir haben im Freien arbeiten, wir brauchen, weil wir ja durch unseren Abstand eine Distanz von 1,5 Meter ein, wir sind maskenfrei und
jeder sieht dein Lachen.
Ja, genau, das macht da viel mehr Spaß. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mit Masken verkaufen möchte, weil ich mag auch meinen Kunden singen, ich mag auch mein Lachen, mein Fröhlichsein weitergeben. Und wenn ich dann über sie die Masken einschlafe, also ich bin kein Maskengegner, wenn ich zum Einkaufen gehe und was im Stadion, braucht man gar nicht reden, was Vorschrift ist, ist Vorschrift. Aber wenn ich es nicht trage, was gibt da welche, die gehen zum Joggen mit der Maske, also da muss man dann schon irgendwie ein bisschen an Kopf nachklangen. Wenn einer krank ist, verstehe ich es, aber wenn einer krank ist im Kopf, dann verstehe ich es nicht.
Aber deshalb hatte ich wirtschaftlich jetzt mal die Corona-Pandemie, Gott sei Dank,
ja, die nicht schon, so ja, oder ja, doch die haben mich schon getroffen, aber ich würde zum Beispiel nie was beantragen, weil mir ist ja 30 Jahre sau gut gegangen und 40 Jahre sau gut gegangen und dann auf einmal läuft es ein Jahr nicht so und dann müsste ich bitte stellen. Nein, das muss nicht sein. Also ich kann verkraften, dass das Geschäft nicht so gut geht und wenn es nochmal um die Hälfte runtergeht, dann ich will kein Millionär werden, ich muss mir kein Porsche kaufen, einen neuen für 270.000 Euro, ich brauche keine Eigentumswohnung. Alles gut, alles, was ich habe, bin ich zufrieden. Und dann muss ich jetzt einmal erklären, mein Paradespruch, Zufriedenheit und Gesundheit, wenn man das hat, dann ist man vielfacher Millionär. Wenn man dann sogar noch ein bisschen Geld in der Tasche hat, dass du mal am Sommerberg einer fahren kannst, dann Tegernsee reinfahren und 3,5 im Rollstuhl trinken kannst und dann 100er in der Spielbank auf den Kopf haben kannst, dann geht es dir auch gut. Und das kann ich.
Waren das schon deine Hobbys?
Bitte?
Waren das schon deine Hobbys?
Nein, da gingen nur die netten Mädel ab, aber ich spiele nicht. Jetzt war ich in dem Urlaub jetzt in 3 Spielbanken in Bayern und muss jetzt sagen, das habe ich total lässig gemacht. Ich gehe mal in den Berg rein, sitze mir einfach Hütten hin und danach, wenn die Sonne untergeht, gehe ich ins Preisschüberlein, das war jetzt da in Bad Reichenhall war das, und am Tegernsee, jeweils ins Preisschüberlein gegangen, schön Brotzeug gemacht, 2,5 getrunken, dann zahlst du 20er, dann gehe ich in den Spielbank rein, dann gewinne ich die 20er und dann gehe ich wieder. Das klingt für einen Spieler, der sagt, ja, da brauche ich ja nicht reingehen, aber ich finde es total witzig, wenn mich die hiesige Spielbank auf einen Preisschüberlein Stammtisch einladen und mir bis zahlt, das finde ich total geil. Also das ist fast so schön wie ein Mädel aufreißen.
Du hast gesagt, du bist nicht verheiratet, warst nie?
Nein, ich bin nicht geeignet. Es gibt Leute, die sind geeignet, dass einmal heiraten, zweimal, dreimal. Die finden das witzig, vor dem Standesbeamten zu stehen, Familienfeiern machen, was heiraten. Ich bin ein Sauhund, ich war schon immer ein richtiger Straßenköter. Und bei mir wäre es ungerecht gewesen, wenn ich eine Frau heirate, weil ich war schon, wenn ich dreimal geheiratet hätte, war ich dreimal geschieden. Also das vorprogrammiert.
Aber konstant liiert.
Ah, ja,
mit so allen schönen Frauen.
Eigentlich schon mit mehreren, ja genau. eigentlich mit der Lebensfreude, die Frau, bin ich immer beieinander.
Aber Kinder?
Ja, da reden wir jetzt nicht drüber, gibt schon ja. Aber ja, das ist jetzt kein Gesprächsthema für so einen heiteren, schönen Nachmittag. Da kann jetzt auch ein paar Geschichten erzählen, muss ich aber nicht, weil es
passt jetzt gar nicht so rein.
Privat bleibt privat. Und ich erzähle eh viel privat, aber das sind zwei Geschichten, da wo ich nicht drüber rede, passt schon.
Das ist absolut in Ordnung.
Ja.
Da bin ich dir gar nicht böse drüber.
Ja, genau.
Ich würde sagen, wir machen eh mal eine kurze Pause. Erste Halbzeit, Didi. Obststandl, Didi, 60er-Didl, Didi, der Bananen-Didi. Du hast so viele
Namen. Es gibt ja noch so viele Geschichten zu erzählen. Es hat total Spaß gemacht. Und so jetzt viel geredet haben, dann sagst du es einfach, dann werden wir das nächste Mal ein bisschen weniger Geschichten erzählen. Aber es gibt, ich kann mit mir, wenn man, ich bin zum Ratschen anfangen, weil ich heute halt schon vom Alter her ein bisschen weiter drum bin. Und also ein Obststandl, das ist geschichtenmäßig unerschöpflich. Du kannst. Und ich habe schon ein Buch geschrieben und nochmal eins und dann ich werde noch eins schreiben und ich kann 100 Bücher schreiben.
Und genau darüber reden wir in der nächsten Woche in Teil 2 in der zweiten Halbzeit mit dir, mit dem Obststandl Didi.
Ich freue mich schon.
Das war nun schon die 93. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unseren Obststandl Didi, die Münchner und auch Löwenlegende in Halbzeit 1 im ersten Teil seines Doppelinterviews. Freut euch in der nächsten Woche auf Teil 2 mit dem 60er Didi. Wir sagen Servus.
Wird euch gut, alle miteinander, war eine Freude mit euch.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss, die Löwen gewinnen.